Einer derjenigen, die Udos Weg kreuzen in diesen Tagen, ist Wolfgang Hölker aus Münster. Der heutige Chef des Koppenrad Verlags erinnert sich.
In dieser Zeit hat man so zwei Lokale, wo man immer auftauchte. Und selbst ich, der damals anfing, eine kleine Galerie und dann den Verlag zu haben, lochte man bis 11, 12 Uhr nachts. Aber dann musste man natürlich noch einen kleinen Absacker nehmen. Und wo landete man dann? Im Insultanzcafé. Jede Minute ein Pfennig. Das ist ja auch völlig gaga. Also jede Minute musste ein Pfennig. Also abends, wenn der Deckel bezahlt wurde, kam für 60 Minuten 60 Cent obendrauf, also oder damals Pfennige. Naja, das war eben die Zeit. Und dann kannte man sich, guckte man sich an, man verstand sich, man hatte die gleichen Splien in der Birne. Der eine machte Musik, der andere machte Grafik. Der dritte, was weiß ich, war Philosoph. Und der vierte hat davon geträumt, in einer WG auf dem Lande zu leben und so. Das war genau die Gruppe. Da hatten drei Leute drei alte Radios zusammengebaut. Und dann fingen die Mustangs und so, die waren dann schon so, die hatten dann Fender-Verstärker und Fender-Gitarren. Das war das Größte. Da übten wir alle im Keller natürlich auch Gitarre, aber mit dem Radio und hinten so ein Stecker drin. Und ab und zu kriegt es einen Schlag, weil da wieder einer falsch gebastelt hatte. Das kommt ja aus dieser Szene. Das waren absolute Amateure.
Mir ist zu Ohren gekommen, Sie hätten in den frühen Jahren ein bisschen unterstützt in der einen oder anderen Form. Ist das richtig?
Ja, nee, das ist, also das finde ich ehrlich, das können wir nicht an unsere Western. Unterstützt heißt, wir haben das eben gut gefunden. Und das war einer, der das konnte. Und das war einer, den wir auch bewundert haben. Der gehörte zu uns. Das ist diese Clique. Also, dass wir jetzt das weder finanziell noch ideell, wie die Freunde halten zusammen. Wissen Sie, die Arschlöcher halten auch alle zusammen. Deshalb müssen die Freunde zusammenhalten.
Mit dabei ist auch Hölkers heutiger Mitarbeiter Wolfgang Förster.
Wir können uns noch genau daran erinnern, Udo durfte eigentlich bei dieser Band nur einen Titel singen, das war Hoochie Coochie Man, sonst trommelte er. Die hatten dann damals einen Manager, den sie dann auch relativ schnell wieder ad acta gelegt haben, der auch Inhaber dieses Tanzcafés war, wenn ich mich richtig erinnere. Die hatten einen deutschen Titel von Herman Hermits in den Charts. Ja, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Auf Deutsch, Mrs. Brown hat einen Blumenladen. Und sagte, ihr müsst das singen und ihr müsst das singen. Das hat nicht so ganz gefruchtet. Und wir können uns gut daran erinnern.
Weißt du doch, wie der Manager hieß?
Hagedorn.
Ach ja,
Hagedorn. Wir können uns gut daran erinnern, dass zu der Zeit, wenn wir sozusagen in das Tanzcafé, ich habe da gekellnert, DJ gemacht und an der Bar gearbeitet, wir kamen dann nachmittags rein und die proben dann schon. Und da kann ich mich gut erinnern, dass der mit dem damaligen Gitarristen Gerd Gerken, dass sie sich darüber unterhalten haben, wir müssen hier alle Englisch singen, das ist doch nicht so ganz einfach und warum können wir nicht in Deutsch singen? Und Sie wissen, wie das damals war. Dann sagt man, der Markt will das und das musst du und Deutsch ist nicht. Das war mehr so Schlager, Roy Black. Aber das war schon eine Diskussion bei Udo, da kann ich mich gut daran erinnern, auf der Treppe, wo die so miteinander gesprochen haben.
Um der Bundeswehr zu entgehen, schreibt sich Udo erneut als Musikstudent ein. Verweigern ist nämlich so gut wie unmöglich. Allerdings ist man freigestellt, wenn man in einer Ausbildung ist. Er lernt fortan Schlagzeug und Klavier. Auch Steffi Stephan von den Mustangs entscheidet sich für ein Studium. Der Beginn einer langen Männerfreundschaft. In und um Münster wird gerockt, was das Zeug hält. Bei Asbach und Jägermeister, wie die neuen Düsentriebmittel heißen, für Lindenberg den Überflieger. Seine Leidenschaft für die Musik wächst, vor allem wenn er sie selbst macht. Die Frauenherzen, die einem dabei zufliegen, unterstreichen nur, dass er sich richtig entschieden hat. Gesina Gesalajak gehört ebenfalls zur Clique um die Mustangs.
Und der kiffte. Und wir kannten das ja alle noch gar nicht. In Münster kiffte man nicht und vor allen Dingen nicht in meinem Alter. Und der wohnte in der Hammerstraße in so einem ganz, eigentlich ziemlich vergammelten kleinen Zimmer. Und ich bin irgendwann mal auf dem Fahrrad mit ihm dahin gefahren. Ich auf dem Rücksitz mit einem Sixpack im Arm, weil er gerne Bier trank. Und ich habe keinen Alkohol getrunken in der Zeit. Und ja, das war mir eigentlich auch ein bisschen blöd. Ich wollte nicht so ein Groupie sein oder so. Und dann traf man sich halt im Inseltanzcafé. Ja. Und da trommelte er mit den Mustangs.
Wurde denn mehr aus dem Flirt?
Nein, das machte man doch nicht als anständiges Mädchen damals mit 16.
Natürlich nicht.
Nein. Er hätte schon gerne gewollt, aber das ging gar nicht. Ja, also da, dass man anständig, nein, das geht gar nicht. Okay. Wurde rumgeknutscht und das war es dann auch. Ja.
Also geknutscht habt ihr schon mal?
Geknutscht haben wir, aber das war es dann auch.
Ja. War er wirklich so ein Feger, wie er mal selbst behauptet?
Ich glaube, das war ein ziemlicher Feger.
Ein weiteres, späteres Panikfamilienmitglied kreuzt seinen Weg. Peter Backhausen, genannt Bucky.
Da war ich 15, das muss 1963 gewesen sein. Ich fing ja damals gerade so an mit Schlagzeug und auch mit Singen, weil bei uns in der Band auch keiner bereit war zu singen, weil die mit ihren Instrumenten beschäftigt waren, haben die gesagt, hier, du hast doch nichts zu tun am Schlagzeug da, ne? Sing du mal, ne? Ja, und so kam ich auch zum Singen und ja, und dann habe ich Udo auch immer gesehen da, was der so machte und wie die Erfolge haben mit der Band. Und dann haben wir eine Schülerband gehabt, parallel zu den Mustangs, Mayflowers. Dann haben wir immer abwechselnd gespielt in dem Laden, Inseltanzcafé nannte sich das, ne?
Es waren zwei Etagen. Es war in so einem alten Haus, das gibt es heute noch, richtig mittendrin in der Altstadt. In der ersten Etage war der Einlass, unten war, da gab es eine Bar und gab es Getränke. Und dann in der zweiten Etage war eine Tanzfläche. Und die Mädchen saßen zusammen und dann tranken sie ihre Cola mit rum. Oder nur eine Cola, je nachdem, wie das Geld reichte. Und alle fanden sie natürlich Udo toll. Und Bucky, Bucky war eigentlich noch viel hübscher, den fanden die Mädchen alle ganz toll.
Eine wilde Zeit. Irgendwann wird es ihm zu viel. Genauso wie Steffi. Nachts in Beatclubs hämmern und tagsüber Minnegesang und Pauke studieren, das geht auf Dauer nicht gut. Erneut verlässt er die Hochschule mit fliegenden Fahnen und schlägt sich so durch mit Beat und Dixieland. Das Beatles-Konzert in Münster 1966 besucht Udo nicht, Bucky Backhausen schon.
Und dann hat Udo natürlich gefragt, na, wie war's denn so und so, ne? Da hab ich gesagt, ja, super und so. Und man konnte ja kaum was hören, ne? Aber trotzdem, tolles Erlebnis, ne? Ja, und dann sagte, ist der Trommler denn besser als ich, ne? Ich sag, Udo. Ich sag, das ist Ringo Starr irgendwie. Dann sagt er, das glaube ich nicht und so. Ne? Der war schon damals unheimlich von sich überzeugt und so, ne? Und ja, wie gesagt, ne, da ist mir das auch schon aufgefallen, wie selbstbewusst der von sich früher war, Udo, ne? Und da hat er gesagt, ja, ich bin damit auch so gut wie Ringo Starr, so. Wahnsinn, ne? Also der war schon von sich immer schon überzeugt, so damals, ne? Also der hat ja schon manchen mit verblüfft, ne? Da habe ich immer gesagt, du spinnst doch und so, ne? Oder wenn er früher, er wollte singen oder so, und, ach, geht da gar nicht. Er wollte immer Schlagersänger werden. So mit Deutschrock, das war ja gar kein, gab's ja noch gar nicht. Ende der 60er hat er mal gesagt, ja, ich will mal Schlagersänger werden.
Hat er gesagt?
Ja, ich will mal Schlagersänger. Und da haben wir alle gesagt, das geht doch gar nicht. Du Schlagersänger mit dieser Stimme, das geht doch gar nicht.